Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Fremdvideo. Wir haben uns das Video zum Zentrizid angeschaut und möchten heute mal über den klassischen SPD- und Unionswähler in Deutschland ablästern. Kleiner Spaß am Rande, aber heute geht's um die Mitteposition der Gesellschaft und wie wir zur Mitte der Gesellschaft stehen, beziehungsweise was wir von Stillstand halten. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ein großes Thema dieses Mitte-Problems ist, wie bereits angesprochen, das Verwalten von Stillständen, von gesellschaftlichen Stillständen. Man kann es als eine konservative Geisteshaltung, finde ich, einstufen. Es geht nämlich darum, sich einen Status quo zu erhalten, indem man sich irgendwie recht gemütlich eingenistet hat, aus meiner Sicht. Und das ist eine Wahrnehmung, die man ja in einem recht regelmäßigen Turnus immer wieder schön beobachten kann. Und zwar, wenn gerade Lokalwahlen anstehen, aber auch wenn größere Wahlen anstehen. Und für mich ist so dieses, ja, ironischerweise plakative Beispiel, dass der Wahlplakate der Unionsparteien und der SPD, wo man so dieses typische ein recht generischen Politikerkopf, meistens steht noch klein irgendwie der Name drunter und es gibt keinen wirklichen Kontext dazu, warum ich jetzt diese Person, warum ich dieser Person meine Stimme geben sollte. Es ist einfach irgendein NPC-Charakter, der mir da ins Leben geworfen wird. Und anscheinend gibt es aber eine Zielgruppe dafür, weil das sind ja trotzdem sehr erfolgreiche Parteien. Die SPD wird immer noch sehr stark gewählt und auch die Unionsparteien sind immer noch sehr stark, gerade in Bayern, das ist ja logisch. Bis sich da mal was ändert, vergeht wahrscheinlich noch sehr viel Zeit. Aber dieses Prinzip, einem nichtssagende Person zu präsentieren, ohne Inhalt, und die wird dann trotzdem gewählt, das scheint bei irgendwelchen Leuten auf Resonanz zu stoßen. Und diese Frage gilt es zu erkunden, was macht diese Menschen aus, was treibt die dazu, dann ins Wahllokal zu gehen und dem Herrn Hubermeier seine Stimme zu geben, obwohl man gar nicht weiß, was der Herr Hubermeier tatsächlich eigentlich politisch machen will. Also wer ist das und warum wählen die irgendwelche Leute?
Ich glaube, hier sollte man auch noch einwerfen, dass das per se, wenn man drüber nachdenkt, erstmal noch nicht schlimm ist. Allerdings, wenn man die kleine und vielleicht doch bedeutende Annahme mit reinschwirft, dass sich die Welt wandelt und man auf Wandel reagieren muss, ob man möchte oder nicht, man ist irgendwann gezwungen, dann halte ich das auch nicht mehr für eine konservative Haltung. Ja, weil selbst wenn ich das versuchen möchte zu bewahren, was ja eigentlich an sich das Herzstück von einer konservativen Haltung ist, selbst dann muss ich aktiv werden und kann nicht einfach nur sagen, für ein starkes Bayern oder was auch immer da drauf steht, keine Ahnung. Wie gesagt, generischer Wahlspruch und dann einfach nur bei ChatGPT, gib mir bitte 10 davon drücken. Ja. Deswegen, ich glaube, das vergessen die meisten Leute immer so, ja, ich will doch eigentlich nur, dass es so weiterläuft wie vorher und so weiter. Und an sich habe ich erstmal noch nichts gegen diese Einstellung. Allerdings eben hat es den falschen Schluss, dass man sagt, an sich muss ich schon irgendwas machen, damit ich eben diese Position, in die ich mir erarbeitet habe und das ja wahrscheinlich, wenn man das sagen möchte, ja, okay, jeder will irgendwie das gute Leben haben und man hat hier irgendwie den Mittelstand und wie gesagt, wir kritisieren das auch alles nicht. Und ich aus meiner Position würde auch sagen, dass ein gutes mittelständisches bürgerliches Leben jetzt auch nichts Verwerfliches ist. Allerdings nur, wenn ich sage, dass ich eben nicht damit klarkomme, dass sich die Welt ändert und ich irgendwie darauf reagieren muss.
Ganz wichtiger Punkt, den du da schon angesprochen hast. Also die grundlegende Idee eines konservativen Gedankenguts ist ja, dass man etwas bewahren möchte. Das ist ja auch der lateinische Begriff, der dahinter steht. Und was viele Leute da nicht verstehen, ist genau das, was du meintest, Simon. Also die Konservation als solche bedarf ziemlich viel proaktiven Handelns. Es ist nicht so, dass die Entropie für mich einfach für mich persönlich immer wieder weiter abnimmt und deswegen meine Probleme alle ausgesessen werden können, sondern es ist eben genauso wie für alle anderen auch, ja, die Regeln der Physik sorgen dafür, dass alles immer irgendwie sich ändert und das ist auf der physikalischen Ebene und genauso auch auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene Und so ist konservatives politisches Denken völlig fehl am Platz, wenn es darin resultiert, dass man sagt, ich konserviere, indem ich nichts tue oder indem ich alles weiterhin so mache wie früher. Weil die Umstände sich ändern und ich muss proaktiv da eben auch mitziehen. Und mein größtes Problem, was ich mit der Mitte als Position in der modernen Welt, in Deutschland auch, aber generell ist das global, glaube ich, ein Problem, ist mehr so die Sache, meine grundsätzlich insgesamtige mittige Position ist nicht das Resultat dessen, dass ich eine Meinung habe, die in manchen Themen eher links ist und in anderen Themen eher rechts, sondern die ist einfach das Resultat dessen, dass ich in jeder Frage immer die mittelstmöglichste Antwort ankreuze. Also das ist dieses psychologische Ding, ja, wenn man mir 5 Antwortmöglichkeiten gibt, dann ist die Frage egal, ich nehme immer die mittlere Antwortmöglichkeit. Und das ist natürlich dann einfach nur ein, so wie Tom vorhin gesagt hat, ein NPC-Dasein, in dem es nicht mehr darum geht, sich mit Fragen auseinanderzusetzen und zu sagen, gibt es Dinge, die im rechten Spektrum Sinn machen? Gibt es Dinge, die im linken Spektrum Sinn machen? Und das dann intelligent zu vereinen, sondern es ist dann zu sagen, ja, also wir stehen jetzt vor der Frage des Trolley-Problems, ja, und dann können wir die Schiene einmal links und einmal rechts. Und was wir tun, ist einfach, wir drehen uns um und machen die Augen zu und dann wird sich schon selber lösen. Und das ist genau die falsche Herangehensweise an sämtliche Probleme. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum es einfach insgesamt so bergab geht. Ja, weil diese ganze Generation, ich weiß, ihr gehört auch noch mit dazu, ich sage immer, die Menschen des letzten Jahrtausends, also alle, deren Geburtsjahr mit einer 1 beginnt, die sind tatsächlich chronisch anfällig dafür, dass sie die wichtigsten fundamentalen Regeln einer Risikoabwägung und einer generellen prinzipiengesteuerten Handlungslogik nicht verstehen. Und deswegen regen sie sich immer so drüber auf, dass es nicht funktioniert in ihrem Leben, weil ihnen so viele Hürden im Weg stehen. Aber das sind tatsächlich fast alles Hürden, die man sich selbst gebaut hat. Und da geht es eben heute hoffentlich darum, das zu erkennen und auch zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, in manchen Bereichen typische linke Positionen einzunehmen und in anderen Bereichen vielleicht typische rechte Positionen. Klassisches Beispiel, was ich zum Beispiel in Amerika total interessant finde. Wenn ich jetzt sagen würde in Amerika, ich bin dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, abzutreiben, dann würden alle sagen, ich bin linksextrem, ja? Bin ja ein Linker. Und wenn ich in Amerika sagen würde, ich bin auch dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, sich selbst Feuerwaffen zu kaufen, damit man sich verteidigen kann, wenn es nötig ist, dann bin ich auf einmal rechts. Ja? Und wenn ich jetzt beide Meinungen gleichzeitig vertrete, dass man beide Möglichkeiten hat, dann gehöre ich zu niemandem mehr. Dann bin ich irgendwie ganz komisch. Und das finde ich verrückt, weil ich glaube, dass das in beiden Themen genau die richtige Meinung ist und dass meine Einstellung da eigentlich auch vertreten werden sollte in der Politik. Aber man kann es nicht beides kombinieren. Und das genau würde ich eigentlich als die Mitte sehen, dass es Möglichkeiten gibt zu sagen, hey, wir haben hier manche Themen, die sollten wir eher aus der linkeren Idee angehen und hier haben wir manche Themen, da macht vielleicht die rechtere Idee mehr Sinn. Aber das gibt es halt leider gar nicht mehr.
Ich finde dein Beispiel mit dem Trolley-Problem ganz schön, weil das plakatiert so auch diesen Konflikt, der aufgemacht wird. Weil wenn man jetzt dieses Trolley-Problem tatsächlich beantworten müsste und nicht einfach die Position einnimmt, dass man die Augen verschließt und einfach abwartet, was passiert, dann ist es in der Regel ja eine Wertefrage, die man beantworten muss. Also im klassischen Beispiel auf der einen Schiene liegt ein Kind, auf der anderen Schiene ein Rentner. Stellt man die Schiene jetzt nochmal um, damit das Kind nicht überfahren wird und stattdessen der Rentner? Und schon hat man eigentlich einen Wertekonflikt ausgelöst. Der Grundwert, menschliches Leben zu erhalten, tritt jetzt in den Hintergrund und man versucht auf einer weiteren Basis irgendwie zu erörtern, was jetzt das richtige Handeln in der Situation ist. Und beim Konservatismus ist es genau dasselbe. Es gibt ja den Wertekonservatismus und der Wertekonservatismus ist strukturell und gesellschaftlich progressiv. Aus den Gründen, die Simon ja angesprochen hat, dass wir in einer Welt leben, die sich verändert, wo sich die Bedingungen ständig ändern und wo neu verhandelt werden muss auf täglicher Basis, wie man jetzt weiter verfahren will. Und das, was der Wertekonservative erhalten will, sind seine Ideale und seine Grundwerte, die ja weiterhin in der Gesellschaft von morgen und übermorgen und überübermorgen irgendwie verwirklicht sehen will. Was ihm dabei egal ist, ist, wie diese Gesellschaft strukturell gestaltet ist. Das kann angepasst werden, das kann sich verändern, das kann auch nicht mehr wiederzuerkennen sein, solange die Grundwerte erhalten bleiben. Wie zum Beispiel, dass Menschenleben halt erhalten werden müssen. Das kann ein Grundwert sein, der gesellschaftlich immer erhalten bleibt, egal wie sich die Strukturen innerhalb der Gesellschaft verändern. Und dass dieses Problem des Verwaltungskonservativen, also des Struktur- oder Gesellschaftskonservativen, ist die, dass er eben die Scheuklappen aufzieht, wenn es darum geht, dass wir in einer veränderlichen Welt leben. Und er will einfach nur weiter innerhalb von diesem gemütlichen Nest sitzen bleiben, das er sich geschaffen hat, weil er sich da auskennt, weil er da drin irgendwie klarkommt. Er ist darin aufgewachsen. Er kennt zum Beispiel den Bürokratieapparat. Der mag sich vielleicht auch ab und zu mal drüber aufregen. Aber er kennt das alles schon und er fühlt sich irgendwie auch wohl in dieser Position. Und deswegen möchte er nicht, dass sich irgendetwas daran ändert, an diesen Umweltbedingungen, in denen er lebt. Während es ihm eigentlich gar nicht mal so wichtig ist, welche Werte denn jetzt gerade hier auf dem Tisch verhandelt werden. Solange sich an seiner Lebensrealität nicht viel ändert, ist das völlig in Ordnung. Und das ist diese rigide, strukturkonservative Idee, die ich jetzt mal gar nicht mal so unbedingt bösartig, aber schon diesen Stammwählern von SPD und Union zumindest zum Teil unterstellen würde. Klar, ich erkenne auch an, dass ich jetzt gerade zwei große Polaritäten aufgemacht habe und die Schnittmenge ist sehr groß dazwischen. Also man findet Leute, die wollen irgendwie beides und die bilden auch einen Kern dieser Wählerschaft. Aber diese Grundproblematik dessen, dass man das nicht versteht, dass Strukturen sich wandeln können und Werte eigentlich das langzeitlich stabile sein sollten, ich glaube, das ist schon wichtig zu erkennen.
Und was ihr jetzt beide aufgezeigt hat, das ist natürlich auch nicht ganz fair, muss ich sagen. Denn jetzt überlege ich mir, okay, ich habe das Trolley-Problem, ich habe diese Wahl, die vor mir steht. Und das ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, wie man eben diese Umwandlung oder diesen Wandel beschreiben kann. Denn ich komme einfach nicht drum rum. Ich muss eine Wahl treffen. Ja, und selbst wenn ich jetzt, ich sehe, wie eben dieser riesige Zug auf meinetwegen verschiedene Menschengruppen oder verschiedene Personengruppen zurast und ich muss mich jetzt entscheiden für irgendwas. Und jetzt kann ich sagen, ich mache die Augen zu, dann existiert das Problem nicht, aber ich weiß ja genau, was passieren wird. Das ist ja jetzt nicht so, als, und ich meine, viele Leute sagen das ja auch immer so, oh, so wie es aktuell läuft, da steuern wir auf Krise XYZ zu. Irgendwas Generisches. Wir haben ja irgendwie Polycrisis, wie das heutzutage genannt wird. Das ist ein Ausdruck, der mir in den letzten Monaten so häufig um die Ohren geflogen ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann denke ich mir so, ist vielleicht auch nur irgendwie bedingt möglich. Und jetzt hast du irgendwie gesagt, ich habe irgendjemanden, der möchte seine Position behalten. Er kennt sich damit aus und sowas. Das klingt irgendwie für mich wie, ich packe irgendeinen Wasserballon unter einen Wasserhahn und der füllt sich auf und irgendwann eckt er mal an irgendeiner Seite meines Spülbeckens an. Das ist ein bisschen unangenehm, aber er kann sich immer noch zurechtfinden. Und dieses Verhalten, dieses Zustands, dieses Quo, das geht so lange gut, bis das Ding einmal mit riesiger Gewalt zerplatzt. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Leute nicht auffällt. Ich kann eben versuchen, das sehr, sehr lange irgendwie zu managen, ne, irgendwie diesen Stillstand. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Stillstand, der so scheint. Denn im Hintergrund ergeben sich extremst viele Reibungen. Ja, man könnte es vielleicht mit einem Erdbeben oder sowas vergleichen. Ja, die Leute, die ein bisschen mit Geologie, Geomorphologie oder sowas, keine Ahnung, Tom, du bist ja der Bessere, unterwegs sind.
Geologie war schon richtig.
Diese Platten, die verschieben sich, da gibt es Riesenspannung. Und die Leute dann so, ja, ich merke hier gar nichts so. Dance hier so ein bisschen in L.A. ab und auf einmal, bumm, ist halt Riesenerdbeben und alles fliegt mir um die Ohren. Und so ähnlich habe ich auch irgendwie so das Gefühl, dass es häufig da abläuft. Ich sage, okay, ich kann das irgendwie managen und dann passt das. Und ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, als Tim das gesagt hat, ist ein exzellenter Punkt gewesen, fand ich, dass man sagt, okay, was ist die Mitte denn eigentlich? Ja, es ist, man kann sich eine Verteilung vorstellen. Entweder die ist bimodal, das heißt, ich habe so zwei Höcker und auf der einen Seite ist ein bisschen rechter, ein bisschen linker und wenn ich dann sagen Mittelwert bilde, dann kommt halt irgendwie Null raus, so irgendwie, wenn ich es irgendwie um beispielsweise jetzt Null gekommen ist. Und das Interessante ist, was erlaubt uns denn eigentlich, diese Nullposition einzunehmen? Und ich glaube, das ist schon ein gewisser wirtschaftlicher Wohlstand. Das ist, glaube ich, eben dadurch, dass sich diese Wasserballon aufgefüllt hat, so fühlen sich ein paar Leute darin wohl. Ja, und die können das immer machen. Und dann ist halt auch die Sache, okay, dann bilden sich wahrscheinlich auch Parteien, wo ich vielleicht sagt, okay, hier kann ich nicht viel falsch machen, ja, ich kann den Status quo so ungefähr erhalten und ich glaube, dieses nicht viel falsch machen, ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso viele Leute das auch so sagen. Ja, ich traue mich nicht, irgendwie meinen Kopf aus der Luke rauszubeugen, auf Gefahr hin, dass irgendwas passiert. Ja, aber ich muss ja auch irgendwo gucken, was passiert denn jetzt? Und dementsprechend halte ich das für so eine extremst gefährliche Geschichte, was, und da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen, beispielsweise dann auch so sowas wie extremer Parteizugehörigkeit führt, wie Tim das vorhin besprochen hat, wenn ich dann irgendwie sage, ich muss jetzt irgendwo Parteilinie fahren. Ich habe an sich vielleicht ganz viele verschiedene Ansichten und die lassen sich nicht unter einer Partei so ja, unterstimmen. Aber irgendwie führt es dann trotzdem dazu, dass alles nach Parteilinie fährt. Und ich hätte damit eigentlich auch gar nicht so viel großes Problem, wenn eben Parteien und politische Macht nicht so extremst ausgeprägt ist und so sehr die jeweiligen individuellen tagtäglichen Handlungen eines Menschen und sein Fate, sein Schicksal bestimmen würden. Naja, wenn die einfach nur irgendwie sagen können, wir machen da irgendwie Mitte und uns interessiert es irgendwie nicht, dann macht das halt, ne? Aber wenn es eben jeden betrifft, dann finde ich das irgendwie sehr unverantwortlich.
Ich glaube, dieser Wohlstandspunkt ist gar nicht so verkehrt. Das verweist schon auf eine der Wurzeln des Ganzen, wo das herkommt. Weil wenn wir uns jetzt die Ostbundesländer angucken, da hätten wir diese bimodale Verteilung, dass sich das in den Rändern extrem aufbaut, dass wir eine sehr, sehr starke linken Wählerschaft haben zum Beispiel. Das heißt also, auf dem linken Spektrum das der Parteienlandschaft einen großen Hügel sehen und dann aber auch eine sehr starke AfD-Wählerschaft, das heißt auf dem ganz rechten Spektrum nochmal einen riesigen Verteilungshügel haben. Und in der Mitte ist dann viel weniger los auf einmal. Also da wird zwar auch noch gewählt, aber das bildet dann nicht mehr wirklich den Durchschnitt der Gesellschaft ab, sondern den finden wir eigentlich an den Rändern. Während wenn wir uns zum Beispiel Bayern angucken, da ist es dann tatsächlich andersrum, dass wir einen großen Hügel in der Mitte haben und da finden wir halt die meisten Leute irgendwie bei CSU oder bei SPD und an den Rändern finden wir dann viel, viel weniger vor. Und das ist dieses, ich glaube, auch schon irgendwo wohlstandsbedingt, dass man sich da sehr wohl fühlt in dieser Situation und sagt so, hey, das passt schon so, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben und das wird auch die nächsten 20 Jahre immer noch so passen, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Und dann ist es egal, wer da jetzt die Verwaltungsposition übernimmt, solange das immer dieselben Typen sind. Also dann ist es ja wirklich egal, welcher Kopf da drauf abgebildet ist, den man wählt, sondern man verlässt sich einfach drauf, dass dieses System der Verwaltung, des Status quo, die ganze Zeit schon funktioniert hat und wahrscheinlich dann auch noch weiterhin funktioniert. Ohne wirklich sich Gedanken darüber zu machen, ob das nicht inhärente Schwierigkeiten mit sich bringt, dass man so strikt an einem Fahrplan festhält immer. Also ich will damit jetzt keinen Punkt machen, dass bei den anderen irgendwie besser läuft, wo die Verteilung extremer ist. Aber es ist schon spannender, sich das anzugucken. Das muss man auch dazu sagen.
Meinst du, ist das im Sinne von mehr Entertainment? Da ist es einfach lustiger? Oder was meinst du mit
spannend? Ja, auf jeden Fall im Sinne von mehr Entertainment.
Es gibt auch irgendwie so ein Gesetz, dass das lustigste Outcome ist irgendwie das wahrscheinlichste. Weiß noch nicht. Aber ja, ich glaube auch eben, dass Wohlstand eine der Faktoren ist. Wir haben ja vorhin schon gesagt, an sich ist es ja erstmal nichts Schlimmes, das zu wollen. Aber es geht halt einfach nur darum, dass man sich anpassen muss. Man ist gezwungen, das zu tun. Und wenn man das eben nicht macht, kommt man halt irgendwie auf kurz oder lang in Teufels Küche. Und man redet ja häufig immer von dem Niedergang der deutschen Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft im Vergleich zu anderen Nationen und sagt, wir nehmen uns unsere Jobs weg. Und so, ja, vielleicht muss man auch noch irgendwas machen, um sich dem Wandel anzupassen. Andere Länder nehmen da viel mehr in die Hand und ich will jetzt halt nicht sagen, dass jetzt halt hier die Politik in die Hand nehmen muss. Vielleicht soll die Politik weniger in die Hand nehmen. Ich glaube, eine andere Diskussion, da muss ich jetzt halt mal kurz eine andere Persönlichkeit meinerseits rausnehmen, wenn es hier umgeht. Aber ich ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht, der Wohlstand und die Erhaltung des Wohlstands vor allem dem, was wie gesagt an sich nicht schlimm ist, führt, glaube ich, schon dazu.
Aber es ist ja auch ein Dekadenzsymptom. Also dieses sich darauf verlassen, dass das schon so läuft und vor allem keine kritischen Fragen mehr zu stellen. Also nicht mehr wirklich dann diese Politiker, die man in diese Verwaltungsämter quasi reinwählt, die stetig zu hinterfragen, was sie denn wirklich leisten und ob sie noch anpassungsfähig genug sind, um diesen Wohlstand überhaupt erhalten zu können, die zur Rechenschaft zu ziehen für das, was sie machen. Das ist ja irgendwo eine Form von Dekadenz, die langfristig dazu führt, dass halt zum einen Menschen in Ämter reinkommen, die vielleicht auch keine andere Motivation haben, außer dass sie da halt für eine Zeit lang irgendwo sicher unterkommen und dann da halt einfach vor sich hin verwalten nach Schema F aus dem Parteibuch und dementsprechend keinen besonders guten Job dabei machen, sondern mehr oder weniger halt auch Verfall zulassen, wenn er stattfindet. Solange das die jetzt nicht direkt persönlich betrifft. Und die Verantwortung auf der einen Seite abgeben, aber dann auch gar nicht zu überprüfen, ob die Leistung erbracht wird, von der man ausgeht, dass sie erbracht wird, das führt ja langfristig zu Instabilität und Verfall, obwohl man es gar nicht beabsichtigt hat mit dem Handeln, das man da dahinter stehen hatte.
Ja, erinnert mich sehr stark an Der Weg in die Knechtschaft von Friedrich Hayek, ein Buch, was ich unbedingt mal mit euch im Buchclub behandeln möchte. Aber das ist ja eben auch so. Ich gebe die Macht ab an irgendwelche anonymen Leute, die beispielsweise dann das ausführen, was die Politik ihnen vorgibt. Und wenn die Politik einfach vorgibt, mach einfach irgendwas, erhalte einfach, dann werden einfach Unmengen an Ressourcen einfach verschwendet. Das ist ineffizient wie noch was. Wie gesagt, ich würde mich nicht so stark darüber aufregen, wenn eben nicht so viel dabei auf dem Spiel stehen würde. Wenn die einfach einen Jahresgehalt oder ein Jahresetat von 5 Euro hätten, dann sollen sie machen, was sie wollen. Ne? Dann können sie auch anzünden, das ist mir auch egal. Aber wenn halt eben extrem viel Steuergelder dafür verbrannt werden, beispielsweise einfach nur zu sorgen, dass das bestehende System irgendwie sich erhalten kann und dabei aber irgendwie nichts macht. Ich möchte mich jetzt hier sind nicht öffentlich beschweren, aber es gibt schon einige Dienstleistungen, die der Staat nicht so ausführt, wie man das vielleicht irgendwie beispielsweise von privaten Institutionen gewohnt ist, an Service, wo ich sagen würde, da könnte man was anderes machen, aber ich glaube auch, das ist ein anderes Thema.
Das ist schon ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich meine, das kam ja auch in dem Video vor, das Tom am Anfang angesprochen hat, also dieses Zentrizid-Video, wo das explizit angesprochen wurde, dass eben der Staat nicht besonders mächtig ist in dem Sinne, dass er konkrete Sachen vorschreibt, sondern dass der Staat einfach überall seine Finger drin hat und einfach alles irgendwie, auch wenn es nur leicht ist, aber alles irgendwie beeinflusst. Und das ist halt auch so ein typisches Syndrom dessen, dass wir halt man kennt es aus der Ökonomik, das Wagnersche Gesetz, dass der Staatsapparat einfach immer weiter wächst. Und das ist auch so ein Ding, was in den letzten, ja, würde ich sagen, seit der Nachkriegszeit eigentlich nie besprochen wurde. Das wurde nie besprochen. Unter der Hitlerzeit ist es mal aufgefallen, dass der Staat ein bisschen zu groß geworden ist. Da gab es dann natürlich dann auch dementsprechende Gegenbewegungen. Aber seither nicht mehr. Und das wird einfach stillschweigend hingenommen, dass die staatliche Aufgabe an sich, sei es jetzt in der Wirtschaft oder auch in den Dingen, die jetzt nicht konkret wirtschaftlich sind, ja, also zum Beispiel die Medien. Also das sind Situationen und Zustände, die einfach sich über die Zeit entwickelt haben und so langsam vielleicht auch voranschreiten, dass man es gar nicht richtig merkt. Aber das sind natürlich Situationen, die unsere Gesellschaft an sich einfach schwach und hässlich machen. Und das sind zwei Dinge, die ich nicht gerne mag. Also es ist für mich einfach nicht die Art und Weise, wie ich mein Leben verbringen will. Und wenn andere das machen wollen, können sie das auch machen. Aber es ist halt nichts, wo ich machen will. Und ich glaube, weil wir einfach gezwungen sind, in einem Nationalstaat zu leben, in irgendeinem müssen wir leben, sollte es schon irgendwo mal besprochen werden, objektiv vielleicht auch, ob das Sinn macht, eine schwache und hässliche Gesellschaft zu züchten. Oder ob wir nicht vielleicht ein paar Dinge nur berücksichtigen müssen, die das Ganze in eine schöne und starke Gesellschaft wandeln. Und das sind schon Dinge, die mich persönlich sehr beschäftigen. Und ich denke auch, dass es zwar nicht viele, aber doch auch einige Beispiele an Ländern und Staaten gibt, die das sehr viel besser hinbekommen als Deutschland. Und allein deshalb, weil man sich schon bei anderen abgucken könnte, frage ich mich, warum wird das nicht gemacht? Ist das Ist das so, dass die meisten Leute das überhaupt nicht mitkriegen, dass das einfach alles zu siechen anfängt? Oder ist das so, dass die meisten Leute einfach diese Straußenmentalität haben und ihren Kopf in den Sand stecken, in der Hoffnung, dass andere Leute für sie das Problem lösen? Was ich übrigens, so wie Tom das vorhin gesagt hatte, sehr dekadent finde. Wenn man sich sagt, noch hat mir keine meine Federn vom Leib gerissen, dann werde ich jetzt einfach mal hier stehen und meinen Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass die anderen meine Scheiße vom Fuß wischen. Und das ist genau nicht die richtige Attitüde, wenn man schlimme Konsequenzen verhindern will. Und darauf läuft es ja hinaus. Das ist diese Polycrisis-Problematik, von der Simon vorhin gesprochen hat, wo es ja doch einige Dinge gibt, die wir jetzt schon seit mehreren Jahren konkret absehen können, wo es wirklich, wirklich schwierig wird. Also das muss man ganz konkret so sagen. Und das sind schon Sachen, wenn man das mehrere Jahre vorher sich anbahnen sieht, wenn man dann nichts macht, dann finde ich, hat man es auch irgendwo verdient, wenn es einen dann hart beutelt.
Ich finde, dein Beispiel hinkt ein kleines bisschen. Denn sag, ich habe kein Problem damit, Macht zu delegieren an jemanden, der das Problem löst. Ich glaube, jede Gesellschaft muss doch funktionieren, die ein bisschen größere Ansatz an Anzahl an Mitbürgern hat. Ich glaube, was passiert ist eben, dass ich die Macht an jemanden delegiere, der explizit nichts macht, der nichts unternimmt.
Ja, genau. Und also keinerlei Proaktivität geht von den Akteuren aus in der Politik. Das ist halt das Problem.
Das ist halt auch eben dieses Wahlplakatbeispiel vom Anfang wieder, dass wir auf der einen Seite extrem erfolgreiche Parteien haben, deren gesamtes Wahlwerbekonzept ist, uns Gesichter zu präsentieren ohne Inhalt. Oder wenn es dann die großen strahlenden Führungspersönlichkeiten sind, wie so ein Markus Söder, dann ein Gesicht in ganz großer Aufnahme und daneben steht dann für ein starkes Bayern oder sowas. Also wirklich einfach nur so eine Nullaussage, wo du denkst so, ah, oh, super, ja, geil, Alter, starkes Bayern, finde ich gut, mach mal. Während andere Parteien deutlich proaktiver sind in dem, was sie machen. Also ich kann mich da gut dran erinnern, dass überall waren diese roten und blauen Plakate, wo nichts drauf stand. Und dann aber waren da diese grünen Plakate zwischendrin gehangen und da standen tatsächlich immer irgendwelche konkreten Forderungen drauf. Also die Grünen haben es tatsächlich hingekriegt, dass sie über ihre Wahlwerbung Botschaften vermittelt haben von Problemen, die sie sehen und die sie lösen wollen auf irgendeine Art und Weise. Und ich meine, ich kann viel mehr nachvollziehen, dass jemand so ein Wahlplakat gelesen hat, dann an die Wahlurne geht und seine Stimme abgibt, weil er denkt, okay, das Problem sehe ich auch und ich möchte, dass das so gelöst wird. Ich habe hier einen Vorschlag bekommen, wie es gelöst wird. Also dieses konkret sich in die Verantwortung zu begeben, dass man einen Vorschlag macht, wie soll es jetzt weitergehen, nachdem man festgestellt hat, an der Ecke läuft es gerade nicht so. Das ist ein gewisses Risiko, was man eingehen muss und das kann ich respektieren, dass man dieses Risiko eingeht, überhaupt erstmal einen Lösungsvorschlag zu machen.
Ja, das Risiko liegt ja dann auch darin, dass man einfach aneckt. Dass man halt sagt, hey, ich sehe hier ein Problem, ich will das lösen. Das kann ja sein, dass da zwei Leute, die unterschiedliche Lösungsvorschläge haben, das gleiche Problem erkennen. Und dann sagst du halt, ja, ich möchte das Problem so lösen. Und dann sage ich, nee, das finde ich dumm. Aber es ist trotzdem besser, wenn man mal einen Vorschlag macht, anstatt wenn man draufschreibt für ein starkes Bayern. Da bin ich voll bei dir.
Wobei man jetzt auch mal sagen muss, Markus Söder hat mir echt meinen Alltag erleichtert, als er jetzt das Gendern verboten hat von öffentlichen Institutionen. Ja. Also, muss man schon mal sagen.
Auf der anderen Seite die Tatsache, dass das wirklich ein prävalentes Thema in der politischen Debatte ist, ist auch schon absolut lächerlich.
Das ist ein anderer Punkt.
Das scheint ja doch hinreichend viele Menschen zu geben, die nicht offensichtlich sofort erkennen, dass die Debatte völlig irrelevant ist, weil der richtige Weg, ja, das nicht zu tun, einfach ganz klar und offen vor uns steht.
Man muss aber auch dazu sagen, dass er damit absolutes Safe Play begangen hat, weil Markus Söder ist ja nicht so, dass er die Zahlen nicht kennt zu den Umfragewerten, wie viel Unterstützung das in der Bevölkerung hat. Und er hat einfach die sicherste Option damit gewählt, indem er gesagt hat, hey, 95% wollen das nicht. Ich habe ja gar keinen Nachteil, wenn ich das jetzt verbiete. Ja. Insofern, also die 5%, die sich da aufregen, die waren sowieso keine Unionswähler.
Wenn man jetzt sozusagen
Also er hat niemanden verärgert, der ihn potenziell jemals gewählt hätte. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Und insofern war das kein heldenhafter Move, den er da begangen hat. Und das war auch nicht, er ist nicht irgendwie für seine Kernwerte eingestanden, sondern es war einfach nur, ja, absolutes Safe Play, für das man ihn jetzt zwar feiert, weil es eine Gängelung aufgehoben hat, die einem vorher missfallen ist, aber es ist auch irgendwie komisch, weil eigentlich ist diese Wertekritik, die Markus Söder immer an den Grünen zum Beispiel hat, ist, dass er sagt, das ist eine Verbotspartei. Die Grünen sind ja die absolute Verbotspartei und deswegen sollte man die kritisieren. Und tatsächlich, was er macht, ist ja ein Verbot umsetzen. Also er verbietet das Gendern. Und damit macht er sich eigentlich zur Verbotspartei. Er hat eigentlich seine eigenen Werte nur dabei auch noch verraten, die er davor hochgehalten hat.
Natürlich, du könntest jetzt aber auch sagen, das Gendern verbietet mir zu sprechen und zu schreiben, wie ich möchte. Also
natürlich, ja, davor war es ja freiwillig.
Mehr oder weniger. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Es ist im Prinzip, macht er sich damit über eine weitere Rede einfach nur selbst angreifbar. Wie viele der Polit-Crisis er damit adressiert hat, weiß ich jetzt auch nicht. Wir können ihn mal fragen wollen. Herr Magus, kann er mal Meinung hier abgeben. Das weiß er aber natürlich nur ein Rand. Aber wie wir schon gesagt haben, man muss sich da jetzt nicht wirklich weit aus der Mitte hinaus begeben. Wenn es irgendwie mehr als 90% Zustimmung hat, dann ja, macht man jetzt damit nicht groß was falsch, aber wie gerade schon angesprochen, man wird damit jetzt auch nicht die großen Probleme dieser Gesellschaft und anderer Gesellschaften adressieren, von denen doch viele Leute irgendwie versuchen zu sprechen.
Also, was mir dabei auch missfällt, ist dieses nach nichts Größerem zu streben, als das, was die derzeitige Situation zu bieten hat. Ich weiß, dass das eigentlich nichts ist, was man großartig kritisieren kann, aber es missfällt mir trotzdem. Und es missfällt mir halt auch nur aus einer Position heraus, dass ich gerne meine Ideale in der Gesellschaft mehr vertreten sehen würde, als die, die aktuell hochgehalten werden. Dabei ist es eben so, dass mir diejenigen, die ein Gegenkonzept zu dem haben, was ich mir vorstelle, eigentlich deutlich näher sind von ihrer Denkweise her und auch von ihrem Handeln her, als diejenigen, die einfach daran festhalten, wie es ist. Also ja, wir unterscheiden uns darin, wie wir die Welt verändern wollen und wie wir die Gesellschaft verändern wollen. Aber was uns vereint ist, wir wollen alle was anderes als das, was da ist. Und insofern kann ich mich schon irgendwo auch mit idealistischen Gegenpositionen zu mir selber identifizieren und kann die emotionale Komponente davon auch nachfühlen. Was ich weniger kann, ist nachfühlen, wie sich Leute so im Alltag empfinden, die damit zufrieden sind, wie es ist und die das erhalten wollen. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
Das ist wahrscheinlich eine Frage vom Scheuklappenwinkel. Also ich meine, wenn ich die einfach, ja, 180 Grad hier einfach komplett zumache, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Da geht viel. Meine Oma sagt immer, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Das denke ich dann auch. Also die meisten Leute haben einfach keinerlei proaktiven Esprit in sich und werden dann halt einfach nach ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum das Zeitliche segnen. Das ist jetzt nicht unbedingt die rosigste Perspektive, ist jetzt nicht das, was ich machen wollen würde. Dafür glaube ich zu wenig an Himmel oder Hölle, als dass ich mich darauf verlassen könnte, dass ich danach noch eine Ewigkeit Zeit hätte. Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ja, whatever, für alles.
Ja, ich hätte tatsächlich jetzt nicht so viel gegen diese Position und es ist tatsächlich jetzt einfach nur ein Echo der Position, die ich vorhin eingenommen habe, wenn eben diese Leute nicht so viel Macht ausüben könnten über eben das, was ich versuche in meinem Leben zu erreichen, wenn beispielsweise Tom irgendwelche Ideale für sich haben möchte. Gut, ich glaube, bei Tom ist noch ein bisschen was anderes, weil er auch diese Ideale für die gesamte Gesellschaft haben möchte. Fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Wenn ich irgendwie gewisse Ideale oder Ansprüche, Leitlinien für mich habe, die ich nicht umsetzen kann, weil beispielsweise irgendjemand sagt, nee, wir müssen hier irgendwie versuchen, das zu bewahren, was wir haben, Und egal, was da draußen vor sich geht. Und selbst wenn ich dann für mich versuche, hey, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich versuche hier noch irgendwie ein bisschen was für mich auf die Beine zu stellen, wenn mir das selbst schwierig gemacht wird zumindest, das muss ja nicht verboten sein, aber schwieriger gemacht wird, als es eigentlich sein muss, weil meistens diese Sachen, die man versucht, ja schon an sich echt schwierig sind. Ja? Also wenn ich irgendwelche, wenn ich beispielsweise Unternehmen gründen möchte und in der frühen Phase bin, je nachdem, welche Rechtsform man jetzt beispielsweise nimmt und hast du nicht gesehen, kann es schon aufwendig sein, ja, irgendwelche Steuern und Gehaltszahlungen mit Krankenkasse und Finanzamt hier abzuregeln, also all diese Geschichten, wo ich mir denke, man kann es den Leuten auch schwer machen, wenn man möchte.
Ich konnte mich gerade schwer zurückhalten, weil in mir ist ziemlich am Anfang, als du angefangen hast, darüber zu reden, so dieses Meme aufgeploppt, dass das ja die Armin Maivis-Position der Gesellschaft ist. Der arme Mann wollte einfach nur einen anderen Mann essen, der damit völlig einverstanden war und wir haben es ihnen verboten und das war nicht in Ordnung. Wir sollten den Mann wieder freilassen.
Gut, das sind natürlich Edge Cases.
Die haben ja auch niemandem geschadet.
Das sind Edge Cases, über die können wir nochmal diskutieren. Ich meine, wenn der Gute damit einverstanden war, ja, warum nicht?
Ja, ich glaube, man braucht trotzdem a priori ein paar Limitationen für die Vertragsfreiheit.
Ja, ich bin auch der Meinung, also ich hätte
ihn auch eingesperrt. Vor allem bei der Einverständniserklärung bin ich dann auch sehr am Zweifeln, was die Mündigkeit der Parteien angeht.
Wohl wahr.
Also da bin ich schon dafür, dass man da gesellschaftlichen Druck ausübt und dann doch ein paar Freiheiten einschränkt.
Ja.
Auch wenn natürlich die Edgelord-Position in mir danach schreit, dass man den Mann freilassen sollte. So wenig kann ich die Mitte-Position einnehmen, dass ich nicht mal das akzeptieren kann. Weil ja, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Es fällt einem auch wirklich schwer, sauer auf Leute zu sein, die einem gar nicht im Weg stehen wollen. Also das ist ja auch irgendwie komisch. Man hat ja auch keine grundsätzliche Abneigung gegen andere Leute, die ein anderes Lebenskonzept haben. Also man kann es ja auch sehr gut nachvollziehen. Wir sind im Vorgespräch ja sehr arg aneinander geraten, als ich irgendwie den Vorstadtmenschen in meinem Kopf entworfen habe und wir völlig andere Vorstellungen davon hatten, was das ist. Aber ich kann deinen Punkt dementsprechend sehr gut nachvollziehen, weil die Leute machen nichts falsch. Die leben die beste Version ihres Lebensentwurfs für sich selber. Und nur weil der meiner entgegensteht, heißt das ja nicht, dass die mir per se nicht wohlgesonnen wären oder dass die das verhindern wollen würden, was ich machen will. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass, wenn man jetzt nicht nach individueller Größe und Stärke strebt, sondern nach gesellschaftlicher Größe und Stärke, dann muss man schon auch ein paar Leute oder eigentlich sogar sehr viele Leute mitnehmen, die jetzt in dieser Mitteposition stehen und die sagen so, ach nee, alles so weitermachen, wie es ist. Die muss man dann mitnehmen, obwohl die vielleicht nicht wollen.
Und ich glaube, das ist tatsächlich, und da kommen wir jetzt beispielsweise auf das Wohlstandsargument zurück, wenn man sagen würde, und ich glaube, das ist ein, ich kann mich jetzt hier selbst nicht mehr rausnehmen und meine wirtschaftliche Einstellung. Wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, man hätte beispielsweise einen sehr, sehr verkleinerten Sozialstaat oder sowas und viele Leistungen und so würden gekürzt oder eliminiert werden, hätten alles ein viel, viel liberaleres Steuersystem oder auch insgesamt wirtschaftliches System. Ich glaube, dann kann das Individuum oder können viele der Individuen, die sowas machen, vielleicht auch nicht mehr diese Position einnehmen, weil es für sie nicht mehr möglich ist, aus wirtschaftlichen Standgründen, ne, weil ich einfach nicht mehr diesen Wohlstand habe. Ich glaube, es wird häufig noch einige geben, die das können, weil wenn man sich die Wählerschaft anschaut, eben von beispielsweise den Unionsparteien, dann sind das ja doch häufigerweise in der oberen Mittelschicht die Wähler. Aber ich glaube, das sind auch die das schon ihr Leben lang, also sagen wir mal, das geht eine Zeit lang gut, bis sie das Zeitliche segnen, und dann ist die Frage, was dann passiert. Aber ich glaube schon, wenn man sagen würde, nun gut, wir sind in einem System, wo du vielleicht mehr für dich tun musst, natürlich, ich will jetzt halt nicht das Sozialsystem abschaffen, falls mir das jetzt hier irgendjemand in den Mund legen möchte. Allerdings glaube ich schon, dass mehr individuelle Anreize nicht schaden würden und wahrscheinlich sich dann auch so ausdrücken würden, dass die Mitte keine so angenehme Position ist.
Letzten Endes ist das auch einfach eine Frage von Ineffizienzabbau. Also ich meine, wir können eine grundlegende Position immer irgendwie auf verschiedene Wege darstellen. Also gerade wenn es so was Komplexes ist wie Sozialstaatlichkeit. Da gibt es 500.000 verschiedene Varianten, wie wir sozial Schwächere unterstützen können. Und die wichtigste Idee meiner Meinung nach dabei ist es erstmal zu gucken, wo können wir denn eigentlich wirklich effektiv das Problem lösen und was ist denn effizient? Und das ist halt das, was wir nicht tun. Ja, was wir halt nicht tun ist, wir setzen nicht den Fokus darauf, dass die Leute individuell die Verantwortung übernehmen, Vorsorge zu treffen, sei es gesundheitlich, sei es educational, sei es finanziell. Und wir schauen einfach nur, okay, wenn dann der Schuh am Ende wirklich durchgelaufen ist, wie können wir das denn dann billig flicken? So, das ist so das Mindset dazu. Und das ist natürlich einfach furchtbar. Ja, das ist, in Deutschland ist das wirklich furchtbar, weil das so eine richtige Privilegiengeschichte ist. Anstatt zu überlegen, was sind denn grundlegende Mechanismen, die wirklich allen Beteiligten helfen würden, weil sie halt Ineffizienzen im ganzen Land abbauen, macht man so Sachen wie, wir erhöhen jetzt einfach die Zahlungen an die ganz sozial Schwachen, ja, Bürgergeld zum Beispiel, machen wir rauf. Und damit sich die Reichen nicht zu sehr drüber aufregen, machen wir halt den Dienstwagen von 1%-Regel auf 0,98%-Regel oder so, dann gleicht sich das wieder aus. Irgend so ein Bullshit kommt dann halt. Und anstatt zu überlegen, was sind Prinzipien, auf denen wir einen funktionierenden Gesellschaftskörper aufbauen können, gibt es halt einfach nur irgendwelche kleinen Mauscheleien und Privilegien, die dann hin und her geschoben werden. Und am Ende wundert man sich dann, warum es in dem Land an sich bergab geht. Und das ist halt einfach die Tatsache, dass der Standort nicht attraktiv ist, weil sich jeder, der hier nicht geboren wurde, denkt, what the fuck, warum sollte ich da denn noch hingehen? Und viele, die hier geboren wurden, mich eingeschlossen, sich überlegen, in welches Land kann ich denn eigentlich ziehen, um mir ein besseres Leben aufzubauen, jetzt wo ich die kostenlose Education hier genossen habe. Danke dafür.
Richtig abgezogen.
Ja, ist aber auch so. Irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo man sich doch mal als junger Mensch auch fragen muss, wenn ich wirklich was leisten will, wo mache ich das denn? Weil das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich in der deutschen Gesellschaft arbeite, wenn ich mir überlege, wie sind denn die Rahmenbedingungen hier? Wie ist denn das System? Und da muss ich sagen, da bin ich höchst unzufrieden. Und ich habe ja nichts, was mich hier konkret zwingen würde, jetzt hier zu bleiben. Und dann ist das schon eine Sache, wo mir durch den Kopf geht. Das heißt nicht, dass ich deswegen weg muss, aber das heißt, dass ich mir das überlege. Und es sollte eigentlich nicht im Interesse Deutschlands an sich sein, dass man die eigenen Leute verliert, einfach weil man nicht in der Lage ist, grundlegende Sachen in sinnvoller, offensichtlich sinnvoller Weise zu lösen. Das geht mir nicht in den Kopf. Also das ist auch so viel stillschweigende Zustimmung von, wie gesagt, all den Leuten des letzten Jahrtausends, deren Geburtsdatum mit einer 1 beginnt, die irgendwie das als okay empfinden, dass das System halt einfach so viel Ineffizienzen hat und nicht sehen, dass ihnen dieser, wie gesagt, vorhin angesprochene wagnerische Riesenstaat einfach voll auf die Füße tritt und dann die ganze Sache an sich einfach irgendwie völlig dahin fault.
Das ist ja quasi das, was mit Makro- und Mikroautoritarismus einhergeht. Also das ist ein Reizschwellenproblem, dass wir sehr, sehr viel Mikroautoritarismus haben, den wir ertragen oder ja auch manchmal nicht ganz so freudig entgegennehmen. Aber er ist nicht wirklich schlimm. Also es ist immer noch so wohlfühlzonenmäßig, dass man da so ein bisschen gegängelt wird, aber auch nicht zu sehr. Und ja, es ist, man kommt dann so in diese Argumentationsposition, dass man sagt, ja, worüber beschwerst du dich denn eigentlich? Hey, so, dir geht's doch gut. Passt doch alles irgendwo. Und es wäre viel angenehmer, man hätte so ein Polaritätsproblem, wo man sagen könnte, so, nee, das läuft richtig falsch und deswegen rege ich mich auf und deswegen will ich hier nicht weiterleben. Und dann würden viel mehr Leute das nachvollziehen können. So wie bei deinem Beispiel, Simon, mit dem Sozialstaat, dass man sich irgendwie scheut davor zu sagen, so, hey, der müsste mal ein bisschen autoritärer auftreten und Leuten auf die Füße treten, weil man hat dann so gleich irgendwie so vor Augen, Bedürftigen irgendwas wegnehmen, das finde ich nicht so in Ordnung, weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgehen würde. Aber dann polarisiert man und stellt sich Arno Dübel vor, möge er in Frieden ruhen, und hat dann den typischen Langzeitarbeitslosen, der ja wirklich nur das System so als Trittbrettfahrer ausnutzt, so parasitär wirklich da dran hängt, ohne jemals die Intention zu haben, zu arbeiten, sondern er weiß ganz genau, hey, ich kann das endlos weitermachen und ich kann immer weiter meine Sozialhilfe empfangen und ich kann mir die Wohnung vom Staat bezahlen lassen und ich kann mir ein relativ angenehmes Leben hier machen. Und dann wird den Leuten schon irgendwie klar, so, Moment mal, den bezahle ich, das ist vielleicht dann doch nicht so okay, den sollte vielleicht jemand mal autoritärer auf die Füße treten, dass der jetzt doch sich einen Job sucht. Ich glaube, dann fällt es viel mehr Leuten auf und die sagen, okay, jetzt ist meine Schwelle überschritten und ich finde auch das, was getan werden sollte. Aber solange das nur so Kleinigkeiten sind und wie Tim das gesagt hat, dass man so auf zwei Seiten der Medaille ein bisschen was verschiebt und sagt, okay, hier gibt's ein bisschen mehr, dafür gibt's da ein bisschen weniger vielleicht und es gleicht sich so ungefähr wieder aus, dass die meisten Leute dann sagen so, okay, dann machen wir das halt so, dann passt es schon so. Das ändert ja nicht viel. Dann ist die Reizschwelle wieder so gering, dass man denkt, okay, wird schon so passen und ich lasse es einfach mal laufen. Sprit ist halt jetzt 1 Euro teurer, mein Gott, ich kann trotzdem mein Auto noch 5-mal im Monat tanken, alles in Ordnung.
Ich glaube nicht, dass solche Personen das System ausnutzen. Solche Personen nutzen die Gesellschaft aus. Das System ist genau dafür gemacht worden. Sie benutzen das System, aber sie nutzen die Gesellschaft aus. Und ich glaube, das ist das Problem, was man hier vielleicht tatsächlich betiteln sollte. Weil das System macht genau das, wovor es geschaffen wurde. Das ist nicht so, nein, so ist das eigentlich gar nicht, so wollten wir das gar nicht und das hier ist hier nur eine Lücke und so. Nein. Das System macht, wofür es geschaffen wurde. Und das vergessen die meisten Leute immer. Und dann, ich weiß auch nicht, ob dann sagt, jemand muss ihm autoritär auf die Füße treten. Lass doch einfach die Realität ihm selbst auf die Füße treten, wenn einfach am Anfang des Monats das Konto einfach ein bisschen leerer ist. So, da muss er sich selbst umschauen, wo kriegt er Ressourcen her. In dem Sinne, wie kann ich irgendjemandem anderen in dieser Gesellschaft dienen, damit er mir Ressourcen überlässt? Ja. Und dienen klingt jetzt halt vielleicht so, irgendwie Leibeigenschaften. Nein, wie kann ich irgendjemand anderem Wert liefern? Beispielsweise durch Arbeit oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Wenn ich irgendwas anderes anzubieten habe, ist mir auch in Ordnung, ja. Also wenn du irgendwie Fußbilder von dir verschicken möchtest, ich weiß, ich will jetzt keine Fußbilder von Arno Dübel haben, aber...
Das geht ja auch nicht mehr. Der Mann ist tot.
Das als eine muss halt nicht unbedingt das andere ausschließen.
Das wird dann noch ein Premium-Produkt, deswegen.
Ja, ist limited.
Jetzt sind wir wieder bei Nekrophilie, dann sind wir schon wieder beim nächsten Randphänomen. Wählte nicht, aber
ja, wir müssen
ich verstehe schon deinen Punkt.
Ja, also es geht trotzdem darum, Mehrwert für die Gesellschaft zu liefern. Und ich weiß nicht, jeder, der einfach Wert aus der Gesellschaft saugt, finde ich, und ich glaube, hier passt für mich dieser Begriff einfach am meisten, asozial. Denn ich habe so ein Grundbedürfnis in mir, ich möchte irgendwie Mehrwert für irgendjemanden schaffen. Ich freue mich, wenn irgendjemand sagt, hey, du hast mir jetzt weitergeholfen, beispielsweise in meiner lehrenden Position, die ich teilweise gerade innehabe. Ja? Irgendjemand so, hey, finde ich richtig cool, gute Betreuung, hat mir super viel Spaß gemacht. So, da geht mir das Herz auf, macht mir Spaß. So. Oder wenn irgendjemand sagt, hey, hab mich voll getriggert, was du gesagt hast, und dann habe ich mal nachgeguckt und triggert mich immer noch, aber ich weiß jetzt mehr. Finde ich auch gut, da geht mir vielleicht fast sogar noch mehr das Herz auf. Aber einfach, dass man ich weiß nicht, haben die Leute kein Bedürfnis, der Gesellschaft irgendwas beizutragen? Und ich weiß nicht, ob ich dann so jemanden unterstützen möchte. Wie gesagt, ich habe kein Problem zu sagen, hey, beispielsweise, man ist gerade in einer Reorganisationsphase oder man versucht gerade irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, man versucht sie zu finden, weil das hat dann gleich wieder, ich gehe nach Australien Vibes und mache ein bisschen Travel, Work and Travel oder sowas. Beispielsweise, ich wechsle einfach Beruf so und brauche jetzt irgendwie 3 Monate, um einfach mal zu gucken, okay, hey, was gibt's denn da draußen? Ich bin gerade super unglücklich mit dem, was ich gemacht habe. Kein Problem. Dafür kann natürlich der Staat eingreifen. Kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Aber alles andere, ich weiß nicht.
Da sind wir wieder auf der Systemseite. Also ich meine, das, was du jetzt gerade besprochen hast, sollte ja ethisch eigentlich offensichtlich sein. Und jeder, der da jetzt eine andere Meinung hat, der hat einfach nur irgendwie fehlgeleitete Moral. Aber grundsätzlich ist es halt so, wie du schon sagtest, das System macht halt das, was es macht. Und was wir machen müssen, ist einfach nur zu schauen, okay, wie können wir denn ein System gestalten, in dem die operative Ebene so aussieht, dass der Arno Dübel arbeiten geht. Und ich glaube, dass das ganz einfach ist, wenn man das einfach so macht, indem man die Geldleistungen einfach abschafft. Ja, also wir müssen ja niemanden verhungern lassen und wir können auch irgendwelche Armenhäuser, wie es früher gab, zur Verfügung stellen, wo Leute, die sonst kein Dach über dem Kopf haben, leben können, dass sie nicht erfrieren und dass sie Zugang zu Sanitäranlagen haben. Was ja auch für die gesamte Gesellschaft Sinn macht, weil das ja von den Opportunitätskosten her viel lukrativer ist. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt einen Obdachlosen haben, der dann langsam in den Straßen da vor sich hinsieht, der wird nie wieder sich integrieren können, wird nie wieder arbeiten können, wird nie wieder irgendwie groß was leisten können. Dann ist ja diese Arbeitskraft verloren. Also ist ja für die Gesellschaft an sich ökonomisch auch viel billiger, dem einfach in sinnvoller Weise zu helfen, wenn er es denn möchte. Ja? Wenn jemand an der Straße leben möchte, dann ist es wieder eine andere Sache. Da muss man wieder über Geh- und Verbote sprechen. Aber wenn es, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute das nicht möchten von sich aus, ja. Und denen muss man dann halt grundsätzliche Strukturen zur Verfügung stellen, dass sie selber wieder auf die Füße kommen können. Und dann ist halt der fundamentale Fehler, dass man Leute dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben. Das ist ja im Prinzip das, was Arbeitslosengeld ist, ja. Was viel mehr Sinn machen würde, wäre andersrum zu sagen, du kriegst so ein bisschen Geld, aber du musst dafür, morgens um 8 musst du halt antreten und dann schauen wir halt mal, ob es was für dich gibt, ob wir was finden. Aber wichtig ist erstmal, dass du eben nicht dafür bezahlt wirst, zu Hause zu bleiben, weil da fängt ja die Sicherei dann an. Weil wie willst du einen Menschen, der 1 oder 2 Jahre am Stück wirklich zu Hause war und dann am besten noch jeden Tag um 11 angefangen hat, Bier zu trinken, wie willst du den dann wieder wenn er Mitte 40 ist, wie willst du den wieder in die Gesellschaft der arbeitenden Menschen integrieren? Das ist ein absoluter Kulturschock dann.
Die Mitte möchte das nicht hören.
Ja, das kann man aber alles vermeiden, indem man das System einfach intelligenter gestaltet. Und die grundlegenden ethischen Prinzipien der Menschenwürde und des gegenseitigen Achtnehmens, die muss man dabei auch gar nicht verletzen. Das ist überhaupt nicht meine Intention zu sagen, die kriegen nichts, sondern die kriegen alles, was sie brauchen, um ein Leben in Würde zu leben. Aber die kriegen halt nicht das, was sie brauchen, um das System auf Dauer ohne große Konsequenzen einfach zu dribbeln.
Ja, das ist ja diese Problematik, die ich vorhin aufgezeigt habe, dass es darum geht, diesen Schwellenwert zu finden, wann man sagt so, okay, ab hier gibt's einfach nichts mehr. Weil Simon hat ja einen guten Punkt gemacht damit, dass man als Gesellschaft auch diese Funktion einnehmen sollte und es kann sich ja auch lohnen, dass man Leute kurzzeitig finanziell aufhängt, die sich umorientieren wollen oder die was anderes in ihrem Leben machen wollen. Und ich würde da auch völlig mitgehen. Ich finde das sinnvoll und ich würde sowas auch unterstützen wahrscheinlich. Aber das Problem ist, ab wann zieht man den Stecker? Ab wann sagt man, hier gibt's nichts mehr von uns? Und das ist was man sehr, sehr eindeutig sieht, wenn man so einen Langzeitarbeitslosen wie Arno Dübel als Beispiel nimmt, der sich öffentlich hinstellt und sagt, nö, ich arbeite gar nicht, sondern ich nehme das ganze Geld nur. Und ich glaube, dann wird den allermeisten Leuten schon klar sein, okay, hier ist auf jeden Fall eine Grenze überschritten, wo wir mal dicht machen sollten. Und davor müsste man halt echt gucken, ab wann dieser Schwellenwert erreicht ist, ab wann man sagt, hey, hier ist es zu latent dafür, ausgenutzt zu werden auf Dauer und das muss verhindert werden. Und das ist halt eben der Punkt, ab dem man ein autoritäres Auftreten vom System braucht. Das meine ich ja, dass es eben nicht antiautoritär ist, dass man einfach nur sagt, oh, die sehen dann schon, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist, sondern irgendjemand innerhalb des Systems oder auch die Gesellschaft selbst muss entscheiden, ab welchem Zeitpunkt gibt's nichts mehr. Und das ist schon eine autoritäre Entscheidung dann in dem Fall.
Wie gesagt, meine Betrachtung ist, dass es an sich schon autoritär ist, umzuverteilen und zu sagen, wir geben jetzt das Geld von jemandem, der es hat, an jemanden, der es nicht hat. Das klingt jetzt tatsächlich auch erstmal so, oh wow, wie kannst du da jetzt halt nicht dahinter stehen? Wie gesagt, es gibt gewisse Rahmen, in denen man das machen kann. Und häufig ist dann aber das Argument, ja, wir sind eine reiche Gesellschaft und wir sind eine reiche Gesellschaft, uns geht's gut. Und wir können uns das leisten. Und dann denke ich mir, wir könnten uns das leisten. Aber wir sehen halt eben nicht die Opportunitätskosten, die wir haben. Was könnten wir denn alles damit machen? Ja? Wir könnten hier im tiefsten bayerischen Wald irgendwie Pyramiden bauen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber viel, viel großartigere Dinge, meinetwegen. Das muss jetzt nicht das sein, aber was, keine Ahnung, Schulen renovieren, bessere Straßen, wir könnten tatsächlich Deutschland mal mit Internet auslegen, Grüße gehen raus. Wir machen gerade diesen Podcast per Brieftaube und schicken uns die einzelnen USB-Sticks immer zu. Nein, Spaß. Aber all diese Sachen, die Opportunitätskosten, und natürlich würde auch jeder davon profitieren. Ja, also auch der beispielsweise derjenige, der dann nicht so viel hat, der würde auch profitieren, weil Bildung, wie du gesagt hast, ist kostenlos und das ist auch gut so. Oder auch die würden von besserem Internet profitieren und so weiter. Also ich sehe es halt nicht genau, wo jetzt halt hier das Argument dafür sein sollte.
Manchmal habe ich schon das Gefühl, Tim trommelt nur auf seiner Bambusleitung und dann übersetzt uns jemand den Morsecode in irgendwelche Pixel rum, aber... Ja, ich sehe deinen Punkt. Und interessanterweise ist das auch wieder ein sehr aktuelles Meme, was du da bedienst, nämlich den Anzeigenhauptmeister, der ja auch mal vorgerechnet hat, dass mit den ganzen Anzeigen, die er in seinem Landkreis oder in seiner Stadt oder was auch immer das ist, gestellt hat, dass man damit irgendwie so einen Park hätte bauen können, den die über Spendengelder finanziert haben. Und es war ja auch nur, dass er quasi die geltenden Regeln und Verordnungen konsequent durchgesetzt hat, da wo er unterwegs war. Trotzdem ist das eine super unbeliebte Person des öffentlichen Lebens.
Ja, ich habe gestern auf Twitter gesehen, der ist in Bamberg. Er kommt gefährlich nah zu mir, ja. Schauen wir mal.
Ja. Er soll sich von meinem Auto fernhalten, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo das Thema jetzt eigentlich besprochen ist. Also Ich sage als Schlusswort nochmal, ich denke, wir sind uns in den grundlegenden ethischen Positionen in der gesamten Gesellschaft sehr ähnlich. Und ich glaube, wir können die auch alle sehr gut bedienen, ohne dass das Ganze zu so einer Shitshow wird, wie es halt jetzt gerade ist. Man muss halt einfach nur ein bisschen drüber nachdenken und unterscheiden zwischen Zieldenken und Prozessdenken, zwischen Strategie und Operative. Und wenn man das richtig macht, dann funktioniert das endlich auch. Und dann kriegt man auch ein Land hin, was klappt. Und es muss ja nicht perfekt sein, das sage ich ja gar nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch, dass Millionen von Menschen das auf einmal checken und es dann perfekt wird, sondern mein Anspruch ist, dass es nicht mehr scheiße ist. Und wenn das halt klappen würde, würde das für alle eigentlich gut sein. Das ist so eine klassische Pareto-dominante Geschichte, wie Simon das vorhin angesprochen hat. Ja, wenn wir genug Ineffizienzen abbauen, dann wird einfach der Kuchen insgesamt so viel größer, dass alle mehr haben. Und das ist meiner Meinung nach dumm, das nicht zu tun.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Also größere Kuchen.
Du sprichst nicht in meinem Namen, aber ich verstehe, was du sagst. Ich bin schon der Meinung, dass man die gesellschaftlichen Grundwerte nochmal neu verhandeln sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn da meine Ideale durchgesetzt werden, geht es nicht unbedingt allen besser. Aber alles ist schon in Ordnung. Ich bin absolut dafür. Was ihr gesagt habt.
Sagen wir mal so, es ist zumindest im Sinne aller, wenn es nicht mehr so zugeht, wie es die letzten Jahre zuging. Ja, mit diesem positiven Schlusswort tatsächlich möchte ich mich bei euch Zuhörern natürlich vielmals bedanken, auch bei euch Zuschauern, Shoutout an YouTube. Wir lieben euch auch dort. Und ja, falls ihr auch Bock habt auf Trigger-Diskussionen, schreibt uns, vielleicht habt ihr irgendwie ein lustiges Thema, wo wir ein bisschen uns mit unterhalten können. Falls ihr das nicht habt, auch gerne, wir haben auch ein paar Diskussionen, die vielleicht nicht ganz so polarisierend wirken können, wobei ich glaube, das ganz zu vermeiden ist hier nicht wirklich möglich und auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendwas mitgenommen habt, sagt es uns, wir freuen uns immer darüber und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.